Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren sehr speziellen Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Donnerstag, dem 5. Februar 2026. Was Sie da im Hintergrund sehen, ist der Hafen von Pearl Harbor. Wir befinden uns also an geschichtsträchtiger Stätte, an einem Schauplatz historischer Ereignisse, und mein mobiles Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde ist momentan aufgestellt auf dem Kapitulationsdeck des Schlachtschiffs USS Missouri, das hier vor Anker liegt. Wo ich jetzt stehe, da marschierten am 2. September 1945 die Vertreter des japanischen Kaiserreichs aufgeschlagen nach zwei verheerenden Atombombenangriffen auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Und hier auf diesem Deck, das gar nicht so groß ist, ich mache mal kurz eine Kamera Schwenkbewegung. Hier also fanden diese einschneidenden Ereignisse statt. Die Beendigung des Pazifikkrieges am 2. September 1945. Die USS Missouri liegt heute hier vor Anker als museales Exponat. Sie war nicht stationiert da in Pearl Harbor und sie war auch nicht Zielobjekt des Bombenangriffs, des Überraschungsangriffs vom 7. Dezember 1941, der den Pazifikkrieg aus amerikanischer Sicht erst auslöste. Hier also dicht gedrängt jetzt schon Touristengruppen. Ich sehe Vertreter unterschiedlichster Nationen, sehr viele Amerikaner, aber auch Japaner. Eben ist eine japanische Reisegruppe vorbeigekommen, um sich hier diesen Ort anzuschauen, an dem das japanische Kaiserreich seine Niederlage eingestand und die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Nachher dann der amerikanische Flottenoberbefehlshaber Douglas MacArthur, der Gouverneur in Japan. Aber sprechen wir über die Ereignisse, die dem Hafen von Pearl Harbor im allgemeinen Geschichtsbewusstsein die Brisanz und die Bedeutung verliehen haben. Hier haben fürchterliche Ereignisse stattgefunden. Es sind viele Menschen gestorben in dieser jetzt ruhig vor sich hin glitzernden Bucht. Am 7. Dezember 1941 ereignete sich der Angriff auf den damaligen Flottenstützpunkt der amerikanischen Kriegsmarine. Doch bevor wir uns mit den Ereignissen jenes schicksalshaften Tages beschäftigen, im Hintergrund übrigens sehen Sie einen gelben, einen weißen Art brückenartigen Strich, der da sozusagen in die See hinausragt. Das ist das Memorial der USS Arizona, das ist das Schlachtschiff, das da in Explosionen in Flammen aufging und heute als Gedenkstätte im Hafen von Pearl Harbor nach wie vor besichtigt wird von unzähligen Amerikanern, aber eben nicht nur Amerikanern, auch Japanern. Aber blenden wir zurück, was waren die Ereignisse, die eigentlich zu diesem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 geführt haben? In den 20er und 30er Jahren das Kaiserreich Japan im großen Stress, Wirtschaftskrise, wirtschaftlicher Niedergang, und die damalige, vor allem auch Armeeführung, sah die einzige Möglichkeit oder eine der Möglichkeiten, die man unbedingt anstreben musste, darin, das japanische Territorium zu vergrößern, ein pazifisches Reich zu gründen, um sich auch zu lösen von der Abhängigkeit der Rohstoff- und sonstigen Wirtschaftslieferungen aus dem Westen. Das war die Situation, Wirtschaftskrise, große Depression, Rohstoffknappheit, Japan nicht gesegnet mit vielen natürlichen Rohstoffen. 80% des Öls musste aus den Vereinigten Staaten von Amerika importiert werden. Das Nahostöl war damals noch nicht greifbar. Und in dieser angespannten Zeit, auch sozialer Unruhen und mit verschiedenen auch staatsstreichartigen Vorgängen, hat Japan begonnen auszugreifen, aggressiv kolonialistisch auszugreifen auf China, auf die Mandschurei 1931 und 1937 dann der der japanisch-chinesische Krieg mit großen Grausamkeiten, dem Massaker von Nanking unter anderem. Und das hat dazu geführt, dass in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Ländern die öffentliche Meinung sich ganz massiv gegen Japan gewendet hat. Und im Zuge dieser Entwicklung haben die Amerikaner dann auch ihren Flottenstützpunkt, ihren pazifischen, ihres Hauptquartier der Pazifikflotte verlegt von San Diego auf Hawaii nach Pearl Harbor. Und dieses Auslagern der Pazifikflotte wurde natürlich in Japan als Bedrohung empfunden. Das Wort kursierte, dies sei ein Dolch an der Halsschlagader des japanischen Imperiums, löste dort also eine sehr große Alarmstimmung aus. Hinzu kam, dass die diplomatischen Schlichtungsbemühungen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten nicht fruchteten. Die Japaner wollten, dass sich die Amerikaner raushalten aus ihren imperialen Bestrebungen. Sie wollten auch, dass die Flottenstützpunkte geräumt würden. Doch die Amerikaner ließen sich nicht darauf ein und es kam zu der berühmten Hallnote 1941 im Sommer, wenn ich die Daten richtig memoriere, und kurz darauf auch zu einem vollen Wirtschaftsboykott gegen Japan, zu einer Abschnürung der Rohstofflieferungen, was natürlich wiederum im kaiserlichen Japan als existenzielle Bedrohung im Wirtschaftskrieg wahrgenommen wurde. Und das ist der Hintergrund, der die Admiralität dazu führte, unter Admiral Yamamoto einen Überraschungsangriff zu planen auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Das war ein hochriskantes Unterfangen und alles andere als sicher, dass das gelingen würde. Allerdings auch eine Wabank, ja, eine Harakiri-Strategie, denn Yamamoto, ein intelligenter Mann, ihm war bewusst, dass auf Dauer ein Krieg Japans gegen die Vereinigten Staaten von Amerika nicht zu gewinnen wäre. Man hoffte also, mit diesem Schlag die Amerikaner zu erschrecken, die man als auch dekadent unterschätzte. Man glaubte, sie dermaßen zu verschrecken, dass sie sich integral zurückziehen würden aus dem ganzen pazifischen Kriegs- und Marinetheater und so dann die Handlungsfreiheit sich Japan verschaffen würde, um entsprechend vollendete Tatsachen zu schaffen, im pazifischen Raum Kolonien aufzustellen, die Rohstofflieferungen zu sichern und dadurch in eine Position zu kommen, die dann bei irgendwann fälligen Friedensverhandlungen entsprechend sich auszahlen würde. Also eine Strategie, die auf sehr vielen Unwägbarkeiten und auch schwer kontrollierbaren Risiken beruht. Aber man entschied sich, diesen Weg zu gehen. Unter größter Geheimhaltung wurde Pearl Harbor als Ziel eines Überraschungsangriffs für den Dezember 1941 ausgesucht. An diesem Tag kamen japanische Flugzeugträger. Man muss sich vorstellen, sie hatten eine sehr fortgeschrittene Flotte, die rein zahlenmäßig, stärkemäßig der amerikanischen überlegen war. Die japanischen Flugzeugträger näherten sich bis auf etwa 350 Kilometer der Insel Hawaii. Das sind der Inselgruppe Hawaii. Das sind beträchtliche Distanzen, die da gemeistert werden mussten. Und dann in den frühen Morgenstunden sind über 180 Flugzeuge gestartet von einem dieser Flugzeugträger, Jäger, Torpedobomber und Sturzkampfbomber. Das Ziel war zuerst, die amerikanischen Luftstreitkräfte auszuschalten, die verschiedenen Flugplätze schachmatt zu setzen. Das ist gelungen, auch Kommunikationslinien konnten unterbunden werden und dann sind die Torpedobomber und die Sturzkampfbomber auf die hinter uns aufgereihten Schlachtschiffe, 8 an der Zahl, hergefallen, also wie ein Wolfsrudel über da friedlich schläfrige Schafe, die da sozusagen auf einer Wiese sich zur Ruhe gelegt hätten. Also Sie müssen sich vorstellen, da wo jetzt dieses weiße brückenähnliche Objekt ist, da lag vor Anker die USS Arizona, aber es war noch eine ganze Reihe anderer, insgesamt 8 amerikanische Schlachtschiffe, viele Kreuzer, weitere Schiffe lagen hier vor Anker. Es gibt gleich gegenüber der Missouri eine Insel mit Häusern, in denen Truppenangehörige leben, und auf diese Schiffsflotte sind dann die japanischen Jäger und Bomber heruntergefallen im Raubtiermodus sozusagen. Und die USS Arizona hat es am schärfsten erwischt. Sie ist durch ein Torpedo mit einem Volltreffer in die Munitionskammer zur Explosion gebracht worden. Das hat gebrannt und geglüht mit also hochofenähnlichen Temperaturen. Auf einen Schlag 1177 Marinesoldaten gestorben, in den Tod gerissen. Das ist bis heute die größte Verlustzahl an einem in der Geschichte der amerikanischen Seekriegsführung. Also ein hochgradig tragisches Ereignis. Insgesamt kamen an diesem Sonntag, es war ein Sonntag, der Angriff, kamen 2403 exakt amerikanische Soldaten ums Leben. Über 1000 wurden zum Teil schwerst verletzt und am härtesten getroffen die USS Arizona, die heute nach wie vor als ja, Memorial, als sozusagen auf Grund gelaufene Grabesstätte auch sehr würdevoll hier immer wieder begangen wird. Wir waren gerade vorhin an dieser Stätte und es ist schon auch bewegend, wenn man hört, wie da heutige Armeegehörige über diese Ereignisse sprechen. Weitere Schiffe wurden versenkt, insgesamt 5, 3 schwerst beschädigt. Und das Ganze dauerte rund 90 Minuten. Es kam zu 2 Angriffswellen. Nummer 3 und 4 waren geplant, wurden aber nicht mehr ausgeführt. Es gab dann eine große Diskussion, warum die Japaner das eigentlich nicht gemacht hätten. Aber zuerst noch kurz die Erläuterungen. Also am Morgen etwa kurz vor 8, 7.55 Uhr ging es los an einem Sonntag, friedlich, die USA und Japan hatten sich noch nicht den Krieg erklärt. Das war also ein rücksichtsloser Angriff auf eine nicht sich am Krieg beteiligende Partei, wobei man hier auch wieder differenziert argumentieren muss. Mit ihren Wirtschaftssanktionen hatten sich die Amerikaner natürlich aus japanischer Sicht am Krieg beteiligt. Und so ist es ja dann auch zu diesem Präventivschlag gekommen, wie die Japaner sich ausgedrückt haben. 8 Schlachtschiffe, 5 davon versenkt, 3 schwerst beschädigt. Ein absolut gelungener Überraschungsgoo. Die Theorien, dass die Amerikaner alles gewusst hätten, vorab informiert gewesen wären, lassen sich nicht erhärten. In der Geschichtsschreibung gilt als ausgemacht, dass dies wirklich ein Überraschungsgut, glänzend ausgeführt, jetzt vom militärischen, technischen Standpunkt her, der japanischen kaiserlichen Marine war. Nach 90 Minuten zogen also die Japaner ab, sie hatten ihre Ziele erreicht, die amerikanische Pazifikflotte war ausgeschaltet, war kampfunfähig und fast ungläubig schwelgte man damals in der japanischen Armeeführung, wenn man da den Quellen trauen darf, in einer Euphorie. Man hatte das in dieser Art und Weise nicht für möglich gehalten, dass alle Ziele in so kurzer Zeit hatten erreicht werden können. Und dann ging es eben um die Abklärung, ob noch ein dritter oder ein vierter Luftangriff stattfinden sollte. Aber die Armeeführung, Vizeadmiral Nagumo, entschied sich, das nicht zu tun. Die Risiken seien zu groß geworden, auch Verlustrisiken hätten sich massiv erhöht. Daraus ergab sich dann später eine große Debatte, weil eben die Versenkung der Schlachtschiffe gar nicht dieser strategische Erfolg war, den man glaubte, erreicht zu haben. Die Treibstofftanks, auch die Hauptquartiere, blieben unversehrt und so konnte eben Hawaii, konnte Pearl Harbor als Flottenstützpunkt weiter funktionieren. Die Schlachtschiffe sind dann zum Teil wieder restauriert worden, allerdings waren die Amerikaner dann in den ersten Monaten nicht kampffähig und das war dann der Auftakt auch zu einer ganz starken Offensive der Japaner in ihrer mutmaßlichen Einflusssphäre, Angriffe auf Indonesien, Angriffe auf viele weitere Länder, auf die Philippinen folgten und so weiter. Doch mit der Zeit und schon bald bei der Schlacht von Midway haben die Amerikaner ganz massiv zurückgeschlagen und der taktische Grosserfolg, den dieser Überraschungsangriff auf Pearl Harbor brachte, wurde zum strategischen Misserfolg von Japan. Admiral Yamamoto soll gesagt haben, wir haben einen schlafenden Riesen geweckt und damit natürlich die Hölle entfesselt über Japan. Und so sollte es ja dann am Ende auch herauskommen mit schließlich den beiden Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki. Der erste große Rückschlag für die Japaner war dann sicherlich die Schlacht bei Midway. Da habe ich Ihnen in einer meiner letzten Sendungen irrtümlich gesagt, dass ein japanisches Schlachtschiff versenkt worden. Das ist nicht der Fall. Die Flugzeugträger spielten da eine ganz wesentliche Rolle. Aber auf jeden Fall war das ein Wendepunkt im Pazifischen Ozean. Aber es dauerte dann noch einige Jahre und es brauchte sehr, sehr viele Verluste, bis dann tatsächlich dieser Krieg beendet werden konnte. Auf dem Deck der Missouri, auf dem wir uns jetzt befinden. Eben die Missouri ist sozusagen als Exponat hierher gestellt worden. Das ist die Ungleichzeitigkeit von Ereignissen. Mit der Attacke auf Pearl Harbor hat die Missouri zunächst einmal gar nichts zu tun. Was halten wir fest im Rückblick auf diese historischen Ereignisse? Ja, wenn eine Großmacht, und Japan war damals eine, 65 Millionen Einwohner, industriell hochgerüstet, auch mit einer starken Marine, das Selbstbewusstsein, ja, man strotzte nach dem Sieg über Russland im russisch-japanischen Krieg von 1905. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass eine asiatische Macht, eine europäische Macht militärisch besiegen konnte. Und die Japaner, die eben dabei waren, aus, wie sie vermutlich rückwirkend argumentieren würden, existenziellem Überlebensdrang, sich da genötigt sahen, ihr Imperium auszudehnen. Der Imperialismus und der Selbsterhaltungstrieb gingen da Hand in Hand. Ja, die Japaner sahen sich dann existenziell bedroht durch den Wirtschaftskrieg der Amerikaner, der wiederum entfesselt wurde, auch aus nachvollziehbaren Gründen, aufgrund der Gräueltaten und eben der sehr aggressiven und brutalen Expansion der Japaner im asiatischen Raum, der ja alle westlichen Stützpunkte und Imperien damals bedrohte. Und als die Amerikaner dann entschieden haben, hier einen Wirtschaftsboykott zu machen, dann wurde das eben als eine tatsächlich tödliche Gefahr für Japan empfunden und hat dann eben wiederum diesen Präventivschlag bewirkt, sozusagen den Vollangriff, die Ganzkörperattacke sozusagen, die militärische der Japaner auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das finde ich einfach interessant, sich vor Augen zu halten, wenn wir heute beobachten, wie eben auch Wirtschaftssanktionen ausgesprochen werden, zum Beispiel gegen Russland in der Hoffnung oder auch in der falschen Beurteilung, dies sei ja noch gar kein richtiger Krieg, das sei noch eine Form der, ja, der kosmetischen, der homöopathischen oder der sterilen, gar nicht unbedingt Kriegsführung. Wenn Sie beobachten, was eben passiert ist im Pazifik damals, dann sieht man eben, wie virulent, wie gefährlich Wirtschaftskrieg sein kann. Das kann zu gewaltigen Eskalationen führen, wie man das damals beobachten konnte hier auf Pearl Harbor. Also nicht unterschätzen, den Wirtschaftskrieg ist eine ganz auch heimtückische und perfide Waffe. Das entschuldigt nicht die Attacken der Japaner nachher. Und es gibt sehr gute Gründe, dass die Amerikaner damals ihre Rohstofflieferungen abstellten an das Kaiserreich. Ich habe die Gräueltaten, das Massaker von Nanking angesprochen. Aber eben in der Realpolitik gilt Aktion und Reaktion. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, was für Reaktionen lösen meine Aktionen aus. Heute ist Pearl Harbor nach wie vor das Flottenhauptquartier der Pazifikstreitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein ganz wichtiges Nervenzentrum, ein Schaltzentrum, eine Verbindungs- und Versorgungsstation für die Kriegsmarine und als solche natürlich sehr, sehr wichtig, jetzt auch in den heutigen geopolitischen Auseinandersetzungen. Japan ist nicht mehr das primäre Aufmerksamkeitsobjekt. China ist da in diese Rolle aufgerückt, aber die strategische Bedeutung von Hawaii ist geblieben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's hier von Pearl Harbor. Nehmen wir noch einen Kameraschwenk mit, dass Sie da den sehr betriebsamen Hafen ins Auge fassen können. Im Hintergrund noch einmal die Arizona und hier das Kapitulationsdeck mit den entsprechenden touristischen Gruppierungen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir melden uns zeitnah zurück. Das war's für heute aus Pearl Harbor von Weltwoche Daily. Bis bald.